Es wird 12 Uhr.
S2 Nachrichten.
Die Wettervorhersage für Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, das Saarland und die Kölner Bucht gültig bis morgen früh. Stark bewölkt bis bedeckt und vor allem am Vormittag und in der kommenden Nacht zeitweise Regen. Temperaturen bis heute Abend und auch nachts um 9 Grad. Und die weiteren Aussichten: bis Freitagabend leicht unbeständig, windig und mild. Die Zeit 12.05 Uhr.
S2 aktuell.
Mit Viktoria Wördemann am Mikrofon und diesen Themen heute Mittag. Des Kanzlers Soldatenbesuch auf dem Balkan, der Hunger in Nordkorea und ein Weihnachtsbesuch in Bethlehem. Um 12.30 Uhr dann wie gewohnt die Wirtschaft und der Schwerpunkt um 12.45 Uhr beschäftigt sich am heutigen Heiligen Abend mit Geschichten, die von Glocken erzählt werden. Frank Wahrlich war beim Truppenbesuch dabei. Hier sein Bericht.
Nebenbei gesagt und sehr wichtig, genau zum richtigen Zeitpunkt und von der richtigen, weil gewichtigen Person. Helmut Kohl sagte in Bosnien beim Truppenweihnachtsbesuch: Wir bleiben hier, auch wenn das S4-Mandat abgelaufen ist. Wir bleiben so lange, wie es die Aufgabe erfordert. Kein Zeitlimit mehr, wie bei IFOR und S4. Einen Tag vor Helmut Kohl sagte Ähnliches der amerikanische Präsident Bill Clinton, auch auf Weihnachtssoldatenbesuch in Bosnien. Der Bundeskanzler befürchtet keine parlamentarischen Hindernisse. Was wir einmal angefangen haben, müssen wir zu Ende führen. Es geht darum, dass die Bosnier in Frieden und Freiheit leben können. Er meint damit auch, dass die fast 300.000 Bürgerkriegsflüchtlinge in Deutschland in Frieden und Freiheit und freiwillig wieder in ihre Heimat zurückkehren. Nein, wiegelt der Kanzler ab, es geht nicht ums Geld, nicht um die Kosten für die Bürgerkriegsflüchtlinge. Es geht um die Humanität. Es geht darum, dass die Bosnier die Kraft zu einer Vision entwickeln. Dem bosnischen Führungsgremium schrieb Helmut Kohl ins Stammbuch, dass es endlich gemeinsam denken und handeln müsse. Kohl ließ sich nicht von den hymnischen Lobpreisungen eines Staatspräsidenten Izetbegovic beeindrucken. Izetbegovic sagte, Kohl sei einer der größten Staatsmänner dieser Welt und dieser Zeit. Entweder weiß der Kanzler das selbst oder er legt keinen Wert auf solche Elogen, vor allem nicht von diesem Politiker. Als Kohl noch die Hände von kroatischen Politikern schüttelt, verlässt der Staatspräsident bereits die politische Bühne in Sarajevo. Kohl lässt sich nichts anmerken, er übersieht diesen Affront, aber Kohl hat das Gedächtnis eines Elefanten. Versucht es gemeinsam, ruft er den Politikern zu, oder ihr werdet es nicht schaffen, das Glück nicht finden. Die Politiker in Bosnien können sich höchstens auf den gemeinsamen Ort für einen Kanzlerempfang einigen. Das ist der ungeheizte Flur eines verrotteten Museums für alte Geschichte, ein symbolischer Ort fast. Nicht fähig zu Visionen mag das Urteil des Kanzlers lauten. Deshalb wird die Bundeswehr in Bosnien bleiben. Es gibt noch weitere Weihnachtsfeste zu begehen und zu bestehen, nicht nur dieses. Die Bundeswehr ist dabei am wenigsten problematisch. Die jungen Leute sind motiviert, wollen aufbauen, aber sie wissen wenig über das Land, in dem sie noch Jahre stationiert sein werden. Kaum jemand kann die Kaserne verlassen, sehen, wie es um das Land und seine Bewohner bestellt ist. Die Kaserne in Rajlovac ist von einem 3 Meter hohen Sichtzaun umgeben und stark gesichert. Die Bundeswehr tut, was ihr die Politik sagt. Im Augenblick lautet der Befehl, dient auf unabsehbare Zeit, zumindest aber so lange, bis die bosnischen Politiker beginnen, Visionen zu entwickeln. Das wird lange dauern.
Und das war's am Heiligen Abend von der Politik. Und hier geht's weiter mit der Wirtschaft und Angelika Ebner.
Und das sind unsere Themen heute. Im Weihnachtsgeschäft klingeln die Kassen nur mäßig, Teleshopping auf dem Vormarsch und die wirtschaftliche Lage in Spanien. Noch 1,5 Stunden sind die Geschäfte geöffnet und dann kann der Handel Abschließendes über das diesjährige Weihnachtsgeschäft sagen. Klar ist aber schon jetzt, zu Freudensprüngen gibt es nur wenig Anlass. Näheres von Gabriele Ohlenweller.
Beim Weihnachtsgeschäft hat ein klarer Rollentausch stattgefunden. Während in den vergangenen Jahren die Kassen am zweiten langen Samstag am heftigsten klingelten, wurden die besten Umsätze diesmal erst vor dem 4. Advent erzielt. Das hat der Hauptverband des deutschen Einzelhandels HDE festgestellt. Freilich kann dieser Endspurt auf die Geschenke mit teilweise zweistelligen Zuwächsen gegenüber dem Vorjahr kaum noch etwas wettmachen, wie Ernst Jäckle, Hauptgeschäftsführer des baden-württembergischen Einzelhandels, beschreibt.
Das Weihnachtsgeschäft war sehr verhalten. Der einzige Höhepunkt war jetzt der vergangene Samstag hier. War ein kräftiger Umsatzzuwachs zu spüren, aber natürlich nicht so weit, dass das, was wir uns von den ersten 3 Samstagen erwartet haben, ausgeglichen wäre. Der Zuwachs bei dem langen Samstag war so um die 1-2%. Aber uns fehlen eben von den vorhergehenden Samstagen und vor allem vom gesamten Jahr her, fehlen uns 3-4% Umsatz.
Der Abwärtstrend des Einzelhandels ist also noch nicht gestoppt. Insgesamt rechnet der Hauptverband des deutschen Handels mit einem Weihnachtsumsatz von rund 20 Milliarden Mark, gut eine Milliarde weniger als im vergangenen Jahr. Und satte 9 Milliarden fehlen zu 1994. Geschenkt wird offenbar noch nach wie vor, ein bisschen Luxus darf es ebenfalls sein, aber bei den Gaben für die Lieben wird inzwischen ganz gezielt auf das Preisschild geschaut. Diese Tendenz hat auch Ernst Jäckle registriert.
Wir stellen dieses Jahr wieder fest, dass es ein Auseinanderdriften gibt von der besonders gehobenen Spitzenqualität und von dem normalen, preisgünstigen Angebot. Und das Problem liegt darin, dass der Mittelbereich immer mehr federn lassen muss. Also die ganz hochpreisigen Spezialitäten haben nach wie vor ihre Käufer. Da ändert sich auch nichts. Der Mittelbereich verliert etwas zugunsten der besonders preisgünstigen Waren.
Krawatten, Socken, Kochtöpfe. Diese Geschenke sind zwar nicht out, aber nahezu jeder Zweite wünscht sich zum Fest eine Reise. Die Tourismusbranche hat deshalb heuer am meisten vom Weihnachtsgeschäft profitiert. Und bunte Päckchen für die Allerjüngsten finden sich reichlich unterm Baum.
Weihnachtsgeschäft, es richtet sich im Besonderen auch sehr an die Jugendlichen, an die Kinder. Und es hat zur Folge, dass der Spielwarenbereich nach wie vor einfach ein Zugpferd ist für Weihnachten. Und genauso für die Jugendlichen der Sportbereich. Das sind zwei Bereiche, bei denen man sich eigentlich immer darauf verlassen kann, dass sie im Weihnachtsgeschäft besonders hervorragen. Alle anderen Bereiche, wenn ich an Textil denke, wenn ich an Lebensmittel denke, war eher ein ganz normales Geschäft, ohne irgendwelche Höhepunkte, leider ohne Höhepunkte.
Im Einzelhandel bleibt, nicht nur zur Weihnachtszeit, längst nicht mehr so viel Geld liegen. 1991 gaben die Kunden in den Geschäften noch 42% ihres Einkommens aus. Im vergangenen Jahr waren es nur noch 35%. Da nutzten selbst die verlängerten Öffnungszeiten überhaupt nichts. Selbst wenn es in den Läden und Warenhäusern jetzt vor den Feiertagen zeitweise ordentlich voll war. Jäckle dazu.
So Saisongeschäfte haben immer etwas Besonderes im Vergleich zum normalen Geschäft. Und der Verbraucher hält sich eben zu solchen Zeiten etwas länger in der Stadt auf, informiert sich, macht Spaziergänge und so weiter. Das heißt also, der Kauf verschiebt sich schon etwas in die Abendstunden rein. Aber man darf daraus nicht schließen, dass sich das Verbraucherverhalten jetzt generell geändert hat und er jetzt andere Öffnungszeiten intensiver nutzt, als es vorher der Fall war.
Zahlreiche Händler wollen nun das Weihnachtsgeschäft indirekt verlängern und bei den Ordnungsämtern einen sogenannten fünften langen Samstag am 27. Dezember durchsetzen. Wenn dies nicht geduldet werde, so fürchtet der HDE, dann könne es durchaus zu Verstößen gegen das Ladenschlussgesetz kommen.
Hintergrund für diesen angestrebten fünften langen Samstag ist auch, dass rund 20% der Gaben, die unter dem Weihnachtsbaum liegen, aus Geldgeschenken oder Einkaufsgutscheinen bestehen. Und auch beim nächsten Beitrag geht es ums Einkaufen. Einkaufen ohne Parkplatzprobleme, ohne lange Schlangen vor Verkaufstischen oder Kassen und ohne Menschenmassen wie in diesen Tagen. Teleshopping heißt dieser Einkauf der neuen Art, der immer mehr Anhänger gewinnt. Soweit für heute S2 Wirtschaft aktuell. Es folgt nun der Schwerpunkt.
Die Schwester des Donners. Glocken erzählen Geschichten.
Eine Glocke ist eine Ruferin. Sie ruft die Menschen, kilometerweit. Den schönsten und berühmtesten Ruf hat die Gloriosa. Sie ist 500 Jahre alt und hängt im Erfurter Dom. Ihr Name Gloriosa bedeutet die Ruhmreiche, weil auf der ganzen Welt von ihrem Klang geschwärmt wird. Er ist besonders voll und hallt ungewöhnlich lange nach. Deshalb wird sie auch die Königin der Glocken genannt. Die Gloriosa wiegt 11.450 Kilo. Das ist so viel wie 12 Autos. Geläutet wird sie nur an ganz besonderen christlichen Feiertagen, so wie Ostern oder Weihnachten. Bei gutem Wind kann man ihren Klang noch 25 Kilometer entfernt in Weimar hören.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Am Mikrofon ist Wolfgang Labun. Guten Morgen. 7.35 Uhr. Straßenfrei, das ist keine Initiative etwa für autofreie Innenstädte. In Sachsen-Anhalt haben sich Unternehmer unter diesem Motto etwas ganz anderes auf die Fahnen geschrieben. Sie wollen Jugendliche von den Straßen holen und neue Ausbildungsplätze schaffen. Wie? Das schildert Carsten Reuss im heutigen Länderblick.
Es macht Spaß und die ganze Elektronik hier mit den Schränken, das interessiert mich. Und meine Freunde, die finden das gut, dass Jugendliche auch eine Möglichkeit haben, sich zu beschäftigen, die keine Lehrstelle bekommen haben.
Matthias Morich ist 16 Jahre alt und ohne Lehrstelle. Seit September ist er Praktikant in der Ostharz Elektro GmbH Harzgerode und er hat heute gute Chancen auf einen Ausbildungsvertrag. Möglich wurde das durch Straße Frei, einer Initiative von ursprünglich drei Unternehmen aus der östlichen Harzregion rund um das Städtchen Harzgerode. Falk Schilling, Geschäftsführer der Pyrotechnik Silberhütte.
Das war ja eine spontane Idee. Nach dem Motto, wir müssen was tun, um denen, die keine Chance im Moment haben, aus welchen Gründen auch immer, die also nicht in die Ausbildung bekommen, dass sie überhaupt eine Möglichkeit bekommen, sich zu beweisen. Und ich denke, das ist viel wichtiger, sowas zu starten, als nur zuzusehen und zu sagen, naja, was soll denn aus denen mal werden? Wir haben die Probleme sonst irgendwann später.
Ein Jahr lang wollten die beteiligten Unternehmen Praktikantenplätze zur Verfügung stellen. Im Rotationsverfahren sollte jungen Leuten die Möglichkeit gegeben werden, Eignung und eigenen Berufswunsch zu prüfen. Gleichzeitig sollten die Unternehmer potenzielle Bewerber besser kennenlernen. Inzwischen sind aus den drei Initiatoren 27 Unternehmen geworden, die mitmachen bei Straße Frei oder besser gern mitmachen wollen. Denn den 27 Unternehmen stehen ganze 16 Jugendliche gegenüber. Denn leider wurde die Aktion erst im September und damit relativ spät publik gemacht. Viele junge Leute hatten schon eine Gelegenheitsarbeit oder ein Schuljahr zur Überbrückung der lehrstellenlosen Zeit begonnen. Unter den 27 am Projekt beteiligten Betrieben sind Mittelständler wie die Pyrotechnik mit fast 300 Mitarbeitern oder Ostharz Elektro mit über 100 Beschäftigten, aber auch typische Kleinbetriebe. Malermeister Dieter Bohrmann zum Beispiel.
Wir selber bilden alle Jahre Lehrlinge aus und schade drum, wenn Jugendliche auf der Straße stehen und Arbeit genügend ist da. Aber noch mehr auszubilden übersteigt unsere Kraft. Und da haben wir gesagt, gut, nehmen wir noch einen Praktikanten mit rein und sehen, wie er sich macht.
Auch Malermeister Bohrmann wird seinem Praktikanten demnächst einen Lehrvertrag anbieten und damit einen Schulabgänger zusätzlich ausbilden. So zufrieden ist er. Natürlich gibt es auch Probleme mit dem einen oder anderen Jugendlichen. Auch die behördlichen Bedenkenträger haben ihre Skepsis nur zögernd abgelegt, denn bezuschusst wird das Projekt vom Arbeitsamt. Doch ein richtiger Schuss gegen das Projekt kommt nun, sicher unbeabsichtigt, aus völlig unerwarteter Richtung, von Sachsen-Anhalts Landesregierung nämlich. Die beschloss kürzlich arbeitsmarktsozialpolitische Sofortmaßnahmen, die Möglichkeit zu Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für Jugendliche. Wolfgang Probst von der Ostharz Elektro GmbH gefällt das gar nicht.
Das sehe ich also sehr, sehr kritisch, weil hier eigentlich so ein bisschen unsere Initiative unterhöhlt wird, indem man diesen Jugendlichen, die in diese AWM-Maßnahme integriert werden, eine höhere Vergütung zahlt und damit natürlich auch Jugendliche aus dieser Initiative überlegen, in diese AWM-Maßnahme überzugehen, einfach um mehr Geld zu bekommen.
Was sogar bereits geschehen ist. Ein Jugendlicher, der bereits eine Zusage für eine Lehrstelle in der Tasche hatte, wechselte kürzlich zu einer ABM-Gesellschaft, weil er dort wesentlich mehr Geld bekam. Bis jetzt haben die anderen jungen Leute nur mit einem Wechsel geliebäugelt. Doch von solchen kurzfristigen Herumdoktern an den Symptomen können langfristige und vor allem in den Unternehmen entstandene Aktionen wie Straße Frei gefährdet sein. Nach 4 Monaten sieht es so aus, als ob das Projekt Straße Frei ein Erfolg wird. Für beide, die jungen Leute ohne Ausbildungsplatz und die beteiligten Unternehmen.
Neue Ausbildungsplätze für Jugendliche in Sachsen-Anhalt, das war der Länderblick heute von Carsten Reuß.
Deutschlandfunk, DLF-Magazin.
Und dazu begrüßt Sie ganz herzlich Brigitte Hilfer. Welch zum Teil gnadenloser Unterdrückung in der DDR Menschen ausgesetzt waren, die Aufmüpfigkeit probten, das wissen wir aus den Biografien etlicher prominenter Dissidenten. Dass weit mehr unangepasste Frauen und Männer durch das totalitäre System Schaden an Leib, Seele und Karriere genommen haben, ist inzwischen gewiss. Solche eher unspektakulären Lebensläufe wollen wir Ihnen vorstellen in unserer Serie Opfer ohne Anwalt und beginnen mit der Vita des Lehrers Jürgen Wagner, der seine Geschichte Dorothea Jung erzählt hat.
Solange Jürgen Wagner denken kann, hat er Künstler werden wollen. Nach dem Abitur zieht er 1965 voll Hoffnung von seiner Heimatstadt Zeitz zum Studium nach Greifswald und beginnt eine Ausbildung als Kunsterzieher. Einen kurzen Sommer lang spüren die Studenten dort so etwas wie den Flügelschlag der Freiheit. Sie lesen Wolf Biermann und diskutieren sich die Köpfe heiß. Doch dann legt das 11. Plenum des Zentralkomitees allen unabhängigen Geistern kulturpolitische Daumenschrauben an. In Vorlesungen wettern Professoren weisungsgemäß gegen Wolf Biermann.
Wir haben gleich aus 3 Ecken geschossen. Biermann. Biermann ist okay. Und wir haben das Gedicht daraus geholt und haben uns da gewehrt gegen dieses Plenum. Das ist natürlich sofort bis Berlin gegangen. Da sind Leute gekommen von der Stasi. Wussten wir nicht, was das für Leute waren. Die haben uns davor nicht verhört, aber wir mussten da zu Aussprachen Und da hatten wir Gott sei Dank einen ganz tollen Professor und der hat uns aus der Klemme geholt. Ja, und da sind wir nochmal glimpflich davongekommen. Seitdem läuft aber meine Akte, genau seit dem Punkt.
Das Interesse des Ministeriums für Staatssicherheit soll Jürgen Wagner in den kommenden Jahren erhalten bleiben. Die sogenannten Aussprachen mit Professoren, Seminarleitern, Direktoren und Parteisekretären begleiten sein gesamtes Studium, das er aus familiären Gründen, er hat inzwischen Frau und Kind, in Leipzig fortsetzt. Seine erste Diplomurkunde wird ihm verweigert wegen politisch-ideologischer Unreife und als der junge Lehrer später im Geschichts- und Kunstunterricht zu kritischem Denken auffordert, gerät er vollends ins Visier von Mielkes Leuten. Sie versuchen, Jürgen Wagner zu kriminalisieren.
Das Ziel war, mich zu inhaftieren. Und die haben also die ganze Zeit nur nach den Beweisen gesucht. Dazu hat man eingebrochen bei uns, Technik installiert. Das heißt, die haben uns also abgehört, bis ins Bett hinein.
Nachdem das MFS seine Kenntnisse über Jürgen Wagner auf diese Weise umfassend vertieft hat, ordnet es keine Inhaftierung an, sondern Zersetzungsmaßnahmen. Dazu gehört die für einen bereits unterrichtenden Lehrer durchaus unübliche einjährige Einberufung zur Armee, die mit empfindlichen Geldeinbußen für Jürgen Wagners Familie verbunden ist. Dazu gehört die systematische Diskreditierung seiner schulischen Arbeit, das ständige Vorladen zu Dienstgesprächen, das Einschleusen von inoffiziellen Mitarbeitern in seinen Freundeskreis und so weiter. Schließlich kündigt der Lehrer entnervt seinen Job und lässt sich als freier Künstler in der Nähe von Berlin nieder. Jetzt erhält er zum ersten Mal direkt und offen Besuch von Angehörigen des Ministeriums für Staatssicherheit. Sie wollen ihn als Mitarbeiter gewinnen. Jürgen Wagner schmeißt sie raus.
Die wollten mich halt werben. Ich die rausgeschmissen. Und als ich die rausgeschmissen hatte, da stand der eine nach unten. Das bereuen Sie, wir vergessen nichts. Ne? Also das war so der Abschiedsspruch von den Leuten. Ja, und das in dem Umfeld danach, das kann ich Ihnen nicht beschreiben. Dinge passiert, die so schockierend vor mich waren. Ich setze mich in eine Gaststätte, da setze ich ein Pärchen hin, die beschreiben meine Wohnung. Die haben so eine Tür, die lässt sich so falten und dann machen wir die auf. Und wenn man die aufmacht, da stehen genau die Weinflaschen. Genau so war es bei uns. Ne? Und dann haben die grünen Teppichfußbodenbelag. Immer haarklein, haarklein, haarklein. So, und so eine Sachen sind mir mehrfach passiert. Und dann habe ich mir teilweise auch Sachen eingebildet. Irgendwann. Also das war versetzend im wahrsten Sinne des Wortes.
Jürgen Wagner erleidet einen Nervenzusammenbruch und muss sich psychiatrisch behandeln lassen. Erst nach der Wende erfährt er aus seiner Gauk-Akte das Ausmaß der Zersetzungsmaßnahmen und betreibt daraufhin beim brandenburgischen Innenminister seine Rehabilitierung. Jürgen Wagner, der nach der Wende in verschiedenen öffentlich geförderten Kunstprojekten gearbeitet hat, hält seit kurzem seine offizielle Rehabilitation in den Händen und bewirbt sich jetzt für den Schuldienst. Doch dabei kann er sich des Gefühls nicht erwehren, auf Mauern zu stoßen.
Da sitzen halt überall die Leute, die damals in der Volksbildung geblieben sind und nicht wie ich dummerweise gegangen oder mich rausekeln lassen habe. Beim Rehabilitationsverfahren, was ich jetzt in Brandenburg gemacht habe, ist das akzeptiert worden und die haben das gleichgesetzt mit dem Rausschmiss. Ne? Also das ist eindeutig geklärt über die Gauk-Akte und dementsprechend will ich mich natürlich jetzt auch verhalten und versuche jetzt mit den Leuten, lande ich natürlich wieder bei ähnlichen Leuten, ich will nicht sagen den gleichen, aber ähnlichen Leuten, wie wo ich damals gegangen bin.
Das für Dienstrecht zuständige Referat im Potsdamer Bildungsministerium weist indessen darauf hin, dass alle brandenburgischen Lehrer von der Gauk-Behörde überprüft worden sind. Etwa 600 hätten den Dienst quittieren müssen. Und ungewöhnlich viele hätten an Fortbildungsmaßnahmen teilgenommen. Aber das sage noch gar nichts über die Fähigkeit von einstigen DDR-Lehrern aus, sich für Gespräche zu öffnen, meint Katja Wolle. Die Bürgermeisterin einer kleinen brandenburgischen Gemeinde in der Nähe von Strausberg würde Jürgen Wagners Bedenken eher teilen als beiseite wischen.
Ich habe es leider beobachten müssen bei Diskussionsrunden, die hier unser örtlicher Bildungsverein, der Verein Eggersdorfer Seminare, angeboten hat, wo es um den Mauerbau zum Beispiel ging oder auch um die Fragen DDR-Unrecht, Rechtsprechung und so weiter, wo Lehrer sich diesem Diskussionsprozess ganz eindeutig entzogen haben, wo sie schlicht einfach nicht hingehen. Man hat fast den Eindruck, als ob das Bedürfnis nicht da wäre.
Zusätzlich muss Jürgen Wagner mit der Ungewissheit leben, ob unglückliche Vorkommnisse in seiner Vita auf die Stasi zurückgehen oder normales Lebensschicksal waren. Die Wahrheit wird sich nicht mehr ermitteln lassen, denn seine MFS-Akte lässt viele Fragen offen. Und ganz sicher sind Jürgen Wagners Fragen nicht dieselben, die sich all die Lehrer stellen können, die ihren Schülern jahrelang etwas beigebracht haben, von dem sie wussten, dass es die Unwahrheit war. Berlin steht, finanziell jedenfalls, das Wasser bis zum Hals.
Und deshalb will die Hauptstadt in Geldnot künftig ihren Schulen etwas gestatten, das bislang tabu war. Nämlich die Ausschöpfung aller vertretbaren Einnahmequellen, wie es im Amtsdeutsch heißt. Sprich Marketing, Sponsoring und Werbung. Die Schulverwaltung hat zwar bestimmte Grenzen gesetzt, so sind Alkohol- und Zigarettenreklame wie auch Parteienwerbung verboten, doch wer ansonsten und wie viel werben darf, entscheidet dann ein Gremium aus Eltern, Lehrern und Schülern. Das auch darüber wachen soll, dass nicht ein paar Magnetschulen fast alles bekommen und die unattraktiven leer ausgehen. Man wird sehen. Auf jeden Fall ist der Beschluss des Senats umstritten, wie Gregor Sander berichtet.
Kinder sind für die Werbung eine interessante Zielgruppe. Sie bilden ihr Markenbewusstsein erst aus und haben noch ein langes Konsumentenleben vor sich. Und sie sind leicht zu beeinflussen. Werbung in der Schule war nicht zuletzt deshalb bisher tabu. Nach Hessen und Sachsen will nun auch Berlin dieses Tabu brechen. Die rechtliche Grundlage, so Rita Hermanns, Pressesprecherin in der Senatsverwaltung für Schule, Jugend und Sport, ist gegeben.
Wir haben eine Regelung, die die Innenverwaltung im Sommer erlassen hat, die grundsätzlich Werbung an öffentlichen Gebäuden erlaubt. Da ja auch Schulen öffentliche Gebäude sind, trifft es auch für die Schulen zu. Wir sind nun dabei, auszuformulieren und zu überlegen, was muss man bei Schulen beachten, wo sind die Grenzen, was gibt es für Möglichkeiten. Es gibt bereits in der Vorschrift der Innenverwaltung Einschränkungen, die da heißen, es darf nicht geworben werden für politische Parteien, nicht für religiöse Gemeinschaften, nicht für Nikotin und nicht für Alkohol.
Der Schutz der Kinder soll also immer noch im Vordergrund stehen. Ein Fall aus den Niederlanden soll sich nicht wiederholen. Hier sponserte ein Hamburgerhersteller erst die Kantine und wollte dann die Pausen verlängern lassen, damit die Kinder mehr Burger essen. Die Bildung solle im Vordergrund stehen. Aber Werbung gehöre zum Alltag der Kinder und sei so auch in der Schule legitim. Das Geld aus der Wirtschaft soll den Schulen neue Möglichkeiten eröffnen.
Die Politik der Schulsenatorin Frau Stamer ist die, den Schulen zu sagen, ihr seid am nächsten dran, ihr wisst am besten, was euch fehlt. Ihr könnt auch sowas wie eure eigene Corporate Identity auf Neudeutsch ausbilden, also euer eigenes Schulprofil. Und ihr wisst auch am besten, was ihr dazu braucht. Denn es ist ganz klar, dass in den nächsten Jahren die Gelder nicht mehr werden. Es ist bekannt, dass Berlin in einer großen Finanzkrise steckt. Wir werden voraussichtlich auch im nächsten Jahr nicht mehr Geld für Schulen zur Verfügung haben.
Die Schulen sollen direkt mit den Firmen verhandeln können und so beispielsweise ein neues Computersystem oder die Turnhalle selbst finanzieren. Im Gespräch sind direkte Werbung und das bereits betriebene Sponsoring. Für die Berliner Schülersprecherin Maria Tello-Rodriguez ist dies der falsche Weg.
Wenn der Haushalt und wenn die Regierung es nicht auf die Reihe kriegt, mit ihren Geldern so umzugehen, dass sie die Bildung der Schülerinnen und Schüler nicht mehr gewährleisten können, dann muss bei ihnen irgendwas falsch sein. Dann müssen wir dafür im Gegenzug nicht schlechter dran sein und unterbewusst beeinflusst werden.
Um den Schaden für die Kinder zu minimieren, soll nach dem Willen der Schulverwaltung möglichst viele Gruppen darüber entscheiden, wer in welcher Form wirbt. Neben dem Landesschulamt sind das die Schulleiter, Lehrer, Schüler und Elternvertreter. Der Vorsitzende des Landeselternausschusses, Peter Sperling, kann sich für die Form der Schulerneuerung nicht begeistern.
Ich sehe natürlich eine Notwendigkeit, die Schule zu beleben, indem sie eigenständiger wird. Aber nicht dadurch, dass man sie materiell abhängig macht, wird sie eigenständiger, sondern dass sie die Ausstattung bekommt, die sie befähigt, in ihrer Eigenständigkeit neue pädagogische Konzepte zu realisieren. Und das wird durch die Werbung konterkariert. Es wird nicht mehr über pädagogische Inhalte in den Schulkonferenzen diskutiert werden, was wir eigentlich uns wünschen, Verbesserung der Schule. Es wird darüber diskutiert werden, welche Werbung nehmen wir denn?
Die geografische Lage der Schule könnte so in Zukunft für deren wirtschaftliche Situation entscheidend sein. Maria Tello-Rodriguez sieht noch ein weiteres Problem.
Welches Unternehmen möchte irgendwelche Kellerkinder, Hauptschüler sponsern, bei denen es sowieso nicht sofort gewährleistet ist, dass sie Abitur machen und wirklich in die Wirtschaft mit einsteigen?
Um dies zu verhindern, soll nach dem Willen der Senatsverwaltung ein Teil der Werbeeinnahmen gesammelt und an weniger attraktive Schulen weitergeleitet werden. 10-50% der Einnahmen sind dabei im Gespräch. Es soll allerdings nicht zu viel abgezogen werden, um die eigene Suche nach geeigneten Werbepartnern zu fördern. Doch selbst wenn dieses Umverteilungssystem funktioniert, werden für die Abiturientin Tello-Rodriguez einige bevorzugt, wenn sich Firmen gezielt Schulen aussuchen.
Die Computerfirma, die zum Beispiel diese eine Schule unterstützt, dann auch ihre Leute, also die sie brauchen, dann in der Firma daraus rekrutieren, weil die kennen sich ja dann schon aus, hatten alle 3 Jahre Informatik oder so, dann sind die ja schon vorgebildet und da ist die Chancengleichheit nicht mehr gewährleistet.
Beim Berliner Büroartikelhersteller Herlitz findet man die neuen Werbemöglichkeiten interessant, denn viele Produkte werden hauptsächlich für Schüler hergestellt. Trotzdem sollen nicht alle Berliner Schulen auf ihre Werbetauglichkeit untersucht werden.
Für uns ist nicht wichtig, eine bestimmte Schule in Berlin oder anderswo zu unterstützen, zu sponsern, sondern ein ganz gezieltes Kultursponsoring zu betreiben. Hierbei wollen wir junge musizierende Künstler unterstützen. Das ist ein Geben und Nehmen. Unser Unternehmen wird dort publik gemacht. Und auf der anderen Seite wollen wir durch eine langjährige Unterstützung die Schüler auch für unsere Produkte gewinnen.
So Immo von Fallois, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit bei Herlitz. Außerdem wird beim Büroartikelhersteller abgewartet, was überhaupt möglich sein wird. Die Überlegungen in der Berliner Schulverwaltung gehen da vom Plakat am Schulzaun bis zur gesponserten Cafeteria. Auch direkte Werbung im Klassenzimmer ist nicht auszuschließen. Michael Herz, Leiter einer Grundschule in Berlin-Mitte, hat bereits gute Erfahrungen mit der Wirtschaft gemacht.
Wir haben jetzt Sponsoren, viele kleine Firmen hier an unserer Schule gehabt, die eine Theaterbühne gesponsert haben, über 10.000 Mark an Material verausgabt haben, damit die Kinder hier eine wunderschöne Theaterbühne in der ältesten Grundschule hier in Mitte haben.
Dafür wurden die Firmen in der Schulzeitung genannt. Solange Werbung dezent bleibt, ist sie für Herz ein legitimes Mittel, um die Ausrüstung seiner Schule zu verbessern. In dem im 19. Jahrhundert gebauten Gebäude sei manchmal schon die fehlende Farbe an der Wand ein Problem. Trotzdem räumt er ein.
Das ist ganz klar. Je mehr Geld eine Schule von Werbeträgern oder Firmen zur Verfügung gestellt bekommt, desto mehr macht man sich in irgendeiner Weise abhängig. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen.
Beispielsweise durch Beschäftigung mit dem Thema Werbung im Unterricht. Der soll dann auch weiterhin dem Lehrstoff vorbehalten sein.
Sie werden nicht hören nach einer Schulstunde, dass danach gesagt wird, diese Stunde wurde Ihnen präsentiert von. Das wird sicherlich nicht vorkommen. Für den Schulunterricht ist immer noch die Schulverwaltung zuständig.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen, und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu direkt aus Europa Nummer 203. Danzig ist eine 1000 Jahre alte Stadt. Sie war bis zum 17. Jahrhundert mit den anderen großen deutschen Städten an der Ostsee und der Nordsee eng verbunden, stand aber auch unter dem Schutz der polnischen Königin. Dann gehörte die Stadt zum Deutschen Kaiserreich und nach dem Ersten Weltkrieg wurde aus diesem Gebiet der Freistaat Danzig unter der Kontrolle und dem Schutz des Völkerbunds. Ein 40 Jahre alter polnischer Professor, der leider nicht so gut Deutsch kann wie sein Vater, hat erzählt, dass sein Vater immer gesagt hat, er ist nicht Pole und nicht Deutscher, er ist Danziger. Und sein Vater hat ihm als Jungen auch beigebracht, Lübeck, Danzig, Hamburg, Bremen, wer das nicht weiß, soll sich schämen. Am ersten Tag des Zweiten Weltkriegs wurde der Freistaat von deutschen Truppen besetzt. Dann kamen 1945 die Russen. Die meisten Deutschen wurden vertrieben und Danzig wurde polnisch. Nach Danzig kamen Polen aus den polnischen Ostgebieten, die Hitler am 23. August 1939 Stalin überlassen hatte, ehe er am 1. September Danzig besetzte und Polen angriff. Bis 1945 war Danzig eine deutsche Stadt mit einer polnischen Minderheit. Seit 1945 ist Danzig eine polnische Stadt mit einer deutschen Minderheit. Aber 40 Jahre lang durften die Deutschen, die 1945 in Danzig geblieben waren, nur polnisch sprechen. Deshalb hatten sie Schwierigkeiten, als sie 1990 anfingen, sich mittwochs nachmittags im Haus der deutschen Danziger zu treffen, um sich auf Deutsch zu unterhalten und deutsche Lieder zu singen. Sie singen Heimatlieder von den grünen Bergen in der Nähe der Stadt und vom weißen Strand der Ostsee. Eine 1935 geborene Danzigerin hat erzählt, wie es war, als nach dem Krieg im Oktober 1945 die Schule wieder anfing. Im Alter von 6 Jahren war sie 1941 in die Schule gekommen. Ab September 1944 war sie in der 4. Klasse, aber weil sie kein Wort Polnisch konnte, musste sie in der polnischen Schule wieder in die 2. Klasse gehen. Außer ihr waren da noch 12 andere Kinder, die erst einmal Polnisch lernen mussten. Aber zu Hause haben ihre Eltern mit ihr Deutsch gesprochen und mit ihrem 1961 geborenen Sohn hat sie auch Deutsch gesprochen. Er lebt jetzt in Deutschland, aber ihr Mann wollte nicht nach Deutschland gehen. Er wollte in Danzig bleiben und deshalb ist sie auch in Danzig geblieben. Seit 1989 kann man an der Danziger Universität auch wieder Germanistik studieren. Anfang Mai 1990 hat Bundespräsident Richard von Weizsäcker Polen besucht und auf seine Initiative hin wurde 1995 in Danzig auch eine deutsche Bibliothek gegründet, die für alle Danziger frei zugänglich ist. Wer da jetzt arbeitet, für den ist das ganz normal. Man schämt sich auch nicht mehr, auf der Straße Deutsch zu sprechen. Bei den jungen Polen ist Englisch beliebter als Deutsch, aber wegen der engen Beziehungen zu Deutschland haben die jungen Leute eingesehen, dass es sich lohnt, wenn man nicht nur die englische Sprache, sondern auch die deutsche beherrscht. Für die Jugendlichen ist Deutsch eine Fremdsprache wie jeder andere und sie haben keine Hemmungen mehr, Deutsch zu lernen. Wenn ein in Danzig geborener deutscher Schriftsteller, der 3 Romane über das Leben in Danzig geschrieben hat, im polnischen Danzig zu Besuch ist, freut man sich über seinen Besuch, als wäre er ein bekannter polnischer Schriftsteller. Aber auch deutsche Jugendgruppen kommen nach Danzig. Leider lernt in Deutschland fast niemand Polnisch. Wegen der Sprachschwierigkeiten machen polnische und deutsche Jugendliche lieber zusammen Musik, als zu versuchen, miteinander zu diskutieren. Bei der Planung solcher deutsch-polnischer Programme hilft auch ein junger Deutscher, der den Wehrdienst verweigert hat und seinen einjährigen Zivildienst in Danzig macht. Zur Vorbereitung hat er Polnisch gelernt. Er hat gesagt, Polen haben mehr Ressentiments gegenüber Russen als gegenüber Deutschen. Aus Witzen über Deutsche sind in den 80er Jahren Witze über Russen geworden. Darunter hat das Verhältnis zu Russland gelitten, aber die Beziehungen zwischen Polen und Deutschland findet er gut. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 203. Danke.